Race Week, der Motorsport-Podcast von Fans für Fans.
Und damit also ein recht herzliches Willkommen, liebe Motorsportfreunde, zu einer neuen Folge hier auf Race Week. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende und seid jetzt gut in die neue Woche gestartet. Und wir kümmern uns heute mal um die DTM. Das Finale der DTM 21 ist zwar schon eine Weile her, allerdings wollen wir für euch heute die Saison noch einmal Revue passieren lassen. Und das werden Thorsten und ich heute nicht alleine machen. Nee, hierfür konnten wir uns jemand ganz Besonderen einladen. Er moderiert nun bereits seit 2018 die DTM auf Sat.1 und RAN.de und zusammen mit Andrea Kaiser und Matthias Killing sowie den dazugehörigen Experten hat er das Format jünger und meiner Meinung nach auch deutlich ansehnlicher gemacht. Und ja, damit also ein herzliches Willkommen, Eddie Mielke und mein Motorsport-Experte Thorsten. Moin!
Ja, von meiner Seite vielen Dank für die Blumen. Hört sich gut an, wenn der Zuschauer, in dem Fall du, der Fan, das so empfindet. Nee, aber mal im Ernst, also wir haben uns da ja zusammengefunden und ich habe schon in vielen verschiedenen Konstellationen Motorsport gemacht, aber die RAN Racing Familie, da gehören ja auch noch viele andere Leute, die du jetzt nicht alle nennen konntest, im Hintergrund dazu, egal ob Veronika Mittermüller, Lisa Hofmann, unser Chef Alex Wölfing, aber eben auch unser Chefredakteur Alex Rösner. Das ist wirklich eine klasse Truppe, angeführt von unserem Produktionschef Kai Salzmann, der sich da wirklich den Arsch aufreißt. Und sowas habe ich noch nicht so oft in meinem motorsportlichen Berufsleben erlebt, was ja auch schon ein bisschen ein längeres ist. Das ist dann wieder dem Alter geschuldet. Nein, ist eine besondere Truppe, macht viel, viel Spaß. Und neben dem Feedback von den Fans, was jetzt nicht heißen soll, dass es keine Kritik gibt. Kritik gibt's immer, Kritik ist auch immer gut. Interessant ist halt immer zu beobachten, wenn dann jemand neu dazustößt und den Spirit von unserer Truppe so mitkriegt. Und das war in der letzten Saison terminlich bedingt, weil Martin Tomczyk und Timo Scheider zumindest im Jahr 2021 beide noch Profi-Rennfahrer waren. Im Falle Timo Scheider ist es auch immer noch der Fall, dass er Profi-Rennfahrer ist. Das war interessant zu beobachten, wie René Rast das Ganze beurteilt hat, wie er als dreifacher Champion dazugekommen ist. Das erste Mal war das am Red Bull Ring der Fall und wie er das dann empfunden hat. Erstmal den Druck, unter dem man steht, auch als Fernsehreporter, als Journalist und vor allen Dingen auch dieses Zusammenhaltsgefühl, was man da hat. Also bei uns ist wirklich jeder am Kämpfen fürs Produkt und ja, wenn es dann so ankommt wie bei dir, und es gut ankommt und es erfrischend klingt und als erfrischend bezeichnet wird, dann ist das das größte Lob, was man kriegen kann. Ich hoffe, wir können so weitermachen.
Ja, das könnt ihr auf jeden Fall. Also auch von mir ein herzliches Willkommen. Und ich kann die Blumen auch von meiner Seite aus an dich weitergeben, Eddie, oder an euch.
Das ist schön. Ich werde es den Kollegen ausrichten und sie zwingen, wenn ihr mir das Veröffentlichungsdatum mailt, den Podcast sich anzuhören.
Ja, sehr, sehr gerne. Also da sage ich natürlich nicht nein. Ne?
Das kriegen wir hin.
Sehr gut. Ja, wie schon gerade eben gesagt, wir wollen uns ein bisschen der Saison 21 der DTM nochmal widmen. Und da fangen wir doch mal so ganz weit vorne an, Ende 20. Denn da wurde ja dann so langsam klar, wir fahren 21 mit GT3-Autos, wir verabschieden uns von der Class-1-Ära. Und da hat man dann so Richtung letztes Rennen irgendwann auch gehört, ach, weiß ich nicht, ob das so geil wird. Irgendwo ist es wahrscheinlich dann doch nur so ein Abklatsch vom GT Masters mit den Performance-Boxen-Stops. Und ich für meinen Teil muss sagen, die DTM hat da doch viel überrascht. Es gab harte Duelle mit Spannung und dann letztendlich die Meisterschaftsentscheidung im letzten Rennen mit einem Meister, der wahrscheinlich irgendwie bis kurz vor Erfallen der Zielflagge sowieso nicht wusste oder das zumindest nicht glauben konnte.
Ja, da kann ich dir nur recht geben. Also ich kann das aus meiner eigenen Sicht sagen. Also es war ja klar, dass ich bei Sat.1 ProSieben bleibe, auch fürs Jahr 2021, weil ich relativ früh auch für die Formel E zugesagt hatte. Aber wenn du mich, sagen wir mal, November 2020 gefragt hättest, wie ich mir das denn vorstelle in der Saison 2021. Und trotz allen Optimismuses, ich bin Solo-Selbstständiger, auch ich muss Geld verdienen, war ich November 2020 sehr, sehr, sehr skeptisch, ob das überhaupt nicht nur funktioniert, wenn es denn dann stattfindet. Also ich war sehr, sehr skeptisch, dass überhaupt eine DTM 2021 stattfindet, weil ich mir ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen konnte zu dem Zeitpunkt, dass wir Corona-bedingt und mit allen anderen Schwierigkeiten und Ende der Class-One-Ära, dass es Gerhard Berger und der ITR mit Frederik Elsner, dem Serienmanager, und allen anderen Kollegen, die da mitarbeiten, dass es denen gelingt, ein vernünftiges Teamfeld, Fahrerfeld, Autofeld, Teilnehmerfeld zusammenzustellen in der Kürze der Zeit unter dem wirtschaftlichen Druck in der Corona-Pandemie. Ja, und ich weiß noch genau, als wir uns dann getroffen haben, beim ersten Rennen, ja, hat eigentlich dann nur eine Session gedauert, ging eigentlich schon beim Test los, als ich das erste Mal bei den Testfahrten am Lausitzring ja, einen Startversuch gesehen habe von dem vollen GT3-Feld. Da war ich dann optimistischer und habe mir dann schon gedacht, okay, das könnte funktionieren, weil ich glaube, am Ende des Tages ist es dem Zuschauer zu Hause auf dem Sofa relativ egal, ob es Class-1-Autos oder GT3-Autos sind. Wenn die Charaktere, die Typen, also die Fahrer, wenn das stimmt, wenn es spannend ist, wenn es Racing gut ist, dann, ja, wer sieht das schon? Also wir Experten, klar, sehen natürlich den Unterschied. Wir sehen auch den Unterschied in den Rundenzeiten. Und natürlich sind die Class-1-Autos deutlich schneller gewesen als die GT3-Autos. Aber wenn es brummt, wenn es Krach macht, wenn es spektakulär ist, wenn, wie geschehen in 2021, vor dem letzten Wochenende, vor dem Finalwochenende noch vier Fahrer Meister werden können, ja, dann hat man, glaube ich, als Organisator alles richtig gemacht. Und mir ist, weil ich meinen Job liebe und weil ich die DTM liebe, mir ist ehrlich gesagt nach, ja, spätestens so nach zwei Rennen, ist mir ein Stein vom Herzen gefallen, weil ich wusste, das Ding hat eine Zukunft. Ja, und nach allem, was so passiert ist jetzt in den letzten Wochen, seit dem Saisonfinale, alle Meldungen, die wir so erhalten haben, alles, was da neu zukommt. Ich glaube, die Zukunft sieht sehr, sehr, sehr gut aus für die DTM.
Ja, also definitiv, das sehe ich genauso. Thorsten, wie siehst du das? Du warst auch in der GT Masters ja im letzten Jahr dann komplett mit dabei. Ist doch schon ein ordentlicher Unterschied, ne?
Definitiv. Ich war nicht nur in der GT Masters dabei, ich war auch in der DTM dabei, als Kundenbetreuer für Schaeffler Paravan, für das Space Drive System. Und von daher kann ich das absolut 100% nachvollziehen, was der Eddie gesagt hat. Also für uns war es am Anfang auch so. Es hieß, ja, wir fahren mit Mücke Motorsport und dem BMW und dem Audi von Abt mit Space Drive in der DTM. Und dann hast du gedacht, okay, und ja, wie das so wird. Und ja, es war eine sehr merkwürdige Situation am Anfang. Und mir ging es dann auch so, nachdem der Test dann rum war und du gesehen hast, wie voll das Feld eigentlich schon ist und wie voll die Nennungen sind, habe ich gedacht, gut, dann warten wir mal die ersten Rennen ab. Und genau so war es. Also vom Niveau her ein super Niveau, ja, auch Paddock super aufgeräumt, alles, also kann man nicht anders sagen, super Veranstaltung.
Ja, und wenn ich das ergänzen darf, jetzt für 2022, das wisst ihr beide auch, das habt ihr beide auch mitgekriegt, also die Autos, die wir dazu kriegen, Team Grasser, Manuel Reuter, heute bekannt gegeben worden, der da einsteigt als Teammanager, Teamkoordinator, was auch immer. Also noch ein großer Name, noch ein Champion. Timo Bernhard, auf die Zusammenarbeit freue ich mich jetzt schon. Porsche ist mit dabei. Es ist zwar noch nicht alles in trockenen Tüchern, aber es wird ein noch besseres Feld geben. Und was, glaube ich, auch noch viel, viel besser wird, ist, weil es ist dann jetzt das zweite Jahr und wir haben alle viel dazugelernt im ersten DTM-GT3-Jahr. Das Rahmenprogramm, die historischen Tourenwagen, die wir da sehen werden, also das Ganze dann auch noch mit der Trophy, die eine geile Nachwuchsplattform ist. Also das Package stimmt schon und im Gegensatz zu der Zeit vor der ersten GT3-Saison der DTM, der Saison 2021, kann ich es diesmal kaum erwarten und bin total optimistisch und freue mich wie Bolle auf Ende April, Ja, und dann auch noch auf einer meiner aus der MotoGP-Zeit absoluten Lieblingsstrecken in Portimao. Schöne Berg- und Talbahn. Wer es noch nicht gesehen hat, sollte sich mal ein paar Onboards angucken. Also das wird großes Spektakel, bin ich mir ganz, ganz sicher.
Ja, absolut. Also ich freue mich auch auf Portimao, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich da ja mit Team 75 und dem Timo Bernhard bin. Und ja, wie du sagst, ja, wir haben ein Auto in der DTM mit Thomas Breining besetzt und haben noch zwei Autos in der Trophy als Nachwuchsthema. Ja, also ist absolut geile Plattform.
Ja, ich habe mit dem Timo per Instagram zwischendurch Kontakt gehabt. Wir freuen uns beide drauf. Wir sind uns schon so oft bei so vielen verschiedenen Gelegenheiten über den Weg gelaufen, haben aber noch nie so richtig direkt zusammengearbeitet. Ja, und das wird sich dieses Jahr ändern. Auch ein großer Name. Ist ja eine Sensation. Timo Bernhard mit seinem Team in der DTM, kann ich nur sagen, welcome. Ja, und kann ruhig so weitergehen. Mal gucken, was wir in den nächsten Wochen noch so an Überraschungen bekommen.
Wird bestimmt spannend, ja.
Da wird noch so das eine oder andere kommen. Aber wisst ihr, was ich nicht verstehe, ist auch jetzt wieder in den Social-Media-Kanälen überall hat man gelesen, warum macht denn die DTM bitte nicht den Auftakt in Deutschland? Da muss ich aber auch wieder sagen, ja, warum denn nicht? Also es ist doch eine Rennserie, die europaweit angesehen ist. Warum können wir denn keinen Start in Monza oder warum können wir keinen Start in Portimao machen?
Also ich kann diesen Fan-Ansatz sehr, sehr gut verstehen. Ne? Also weil das ist ja jetzt auch schon wieder ein bisschen länger her. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich bin richtig froh, dass ich nächste Woche endlich wieder ins Studio kann und endlich wieder das machen kann, was ich am liebsten mache, nämlich Motorsport kommentieren. Auch wenn ihr sicherlich ein paar zuhören werden, die sagen, die Formel E ist kein Motorsport, ist sie sehr wohl. Also ich freue mich richtig drauf, dass es losgeht. Das wird noch eine lange Zeit. Zum Glück wird mir die so ein bisschen verkürzt von der Formel E und der Extreme E und auch vom bisschen Fußball für Magenta Sport. Also ich habe genug zu tun, will ich damit sagen. Aber wenn es dann erstmal wieder losgeht im April, dann freue ich mich drauf. Deswegen kann ich diesen Fan-Ansatz, warum startet denn verdammt nochmal die DTM so weit weg? Und das ist ja wirklich eine Ecke in Portugal. Also mit dem Auto da mal eben hinfahren ist schwierig. Aber ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit dem Wetter zu tun. Also ich meine, wo können wir in unseren Breitengraden sicher sein, dass wir Ende April mit einer vernünftigen Asphalt- und Reifentemperatur operieren können und vernünftig Rennsport anbieten können? Also ich glaube, das ist da auch mit ein Grund. Und dann war es natürlich auch immer, und das war auch immer so kommuniziert, ein klares Ziel von Gerhard Berger, Frederik Elsner und allen anderen bei der ITR, dass die DTM eine internationale Plattform bleibt. Ja, und deshalb sich auch immer wieder mal nach neuen Schauplätzen umsieht. Und Portimao ist ein äußerst spektakulärer. Also von daher das zur Erklärung dafür. Aber verstehen kann ich das schon ein bisschen, dass der eine oder andere sagt, ja, warum denn direkt mal so weit weg nach Portugal? Kann ich nachvollziehen, aber ich hoffe, das reicht als Erklärung.
Ja, kann ich dir absolut beipflichten, Eddie. Das Thema Rennstrecke und Temperatur in Deutschland im April kann grenzwertig sein.
Nein, in die Eifel brauchen wir nicht gehen Ende April.
Richtig. Ja, aber guck mal, wir haben es gesehen, Thorsten. Als wir über das GT Masters Finale gesprochen haben, war auch das Thema Reifentemperatur, Zielreifendruck ein Riesenthema.
Ja, aber ich kann euch auch sagen, dass ich nicht im August nach Portimao will. Ja, also das, von daher ist April Portimao schon top. Ja, also klar, Fan, alles gut. Aber Gerhard Berger und sein Team, ganz klar, was der Eddie auch schon gesagt hat, internationale Serie und ja, passt Portimao eigentlich sehr schön. Also als wirklich, sag ich mal, anspruchsvolle europäische Strecke nicht wegzudenken.
Das ist eine absolute Fahrerstrecke und mein Freund und Experte Timo Scheider war da ja kürzlich mit einem GT3-Auto testen. Ja. Nach längerer Pause in dem GT3-Auto und war komplett begeistert, war komplett geflasht. Und dann weiß ich auch durch meine Kontakte hinter den Kulissen, dass zum Beispiel dort der Rennstreckenbetreiber auch jemand ist, der die DTM unbedingt haben will, unbedingt, der richtig Vollgas gibt. Und von daher, also spätestens wenn man dann bei uns bei ProSieben, findet ja ein Senderwechsel statt, also alles, was wir am Motorsport gemacht haben, läuft weiterhin für die Real-Life-Experten weil es gibt ja dann auch keine Werbung auf ran.de. Nur als Sender wechseln wir den Stall und gehen von Sat.1 rüber auf Pro7. Inhaltlich ändert sich aber nichts. Und von daher bin ich mir sicher, als TV-Konsument, spätestens wenn wir die ersten Bilder von den ersten Trainings gesehen haben aus Portimao, dann ist man begeistert und freut sich drauf, dass wir da fahren dürfen, sage ich ganz bewusst.
Ja, definitiv. Also altbekannte Truppe, einfach nur auf einem neuen Sendeplatz. Da muss man sich einfach mit dem Daumen ein bisschen umgewöhnen, aber da passt
genau glaube ich schon ganz gut. Aus.
Ja. Ja, genau so. Ihr habt das gerade eben angesprochen, Fans. Packe ich mal gerade an und bring das rein in den nächsten Punkt quasi so ein bisschen. Denn, naja, wir haben jetzt keine Gewerke mehr in dem Sinne, sodass Audi nicht mehr dahinter steckt, sondern es ist ja alles jetzt im Kundensport auch rübergegangen durch die GT3-Geschichte. Ist das auch alles dann ein bisschen lockerer geworden oder nicht mehr ganz so, ich will jetzt nicht sagen steif, aber naja, ein bisschen nahbarer noch, oder? Also die DTM war immer nahbar, aber noch mal einen Ticken mehr.
Ja, das ist sogar auch für uns der Fall. Also man hat zum Beispiel das Thema Catering. Da gab es dann früher halt immer von jedem Hersteller, weil es Werkssport war, diese Hospitality-Tempel. Und das hat man aber ganz bewusst von der ITR ein bisschen anders organisiert, sodass es einen zentralen Punkt im Fahrerlager gibt, wo sich die Teams, die Fahrer, alle Mitarbeiter der Teams verpflegen können und dort ihr Catering zu sich nehmen können. Da kommt man aber sehr leicht ran. Also der große Unterschied ist halt, es ist kein Werksport mehr, sondern das ist Teamsport. Und ja, da sind eben dann für, sagen wir mal jetzt, was ja anstehen wird und was ja sicherlich auch große Aufmerksamkeit erregen wird in dem Drei-Mann-Team aus dem Allgäu. Ich meine damit Abt Sportsline mit dem ADAC GT Masters Champion aus der Schweiz als drittem Neuzugang mit Kelvin van der Linde, dem letztjährigen Titelkandidaten und eben vor allen Dingen dem Comeback vom dreifachen DTM-Champion René Rast. Es gibt halt nicht mehr wie früher ganz viele Pressesprecher, die aus dem Hause Audi sich nur um die Fahrer kümmern und die halt auch abschotten, sondern da kommt man noch ein bisschen leichter ran und das Gefühl kann ich nur bestätigen, die DTM ist dadurch noch nahbarer geworden, aber das war auch der Wunsch und der Plan von Gerhard Berger und der ITR und den haben sie bisher sehr gut umgesetzt.
Also finde ich auch immer alleine diese Public Viewing Areas in der Box, wo du reingucken konntest, ja, du konntest mal sehen, was die machen die da eigentlich noch.
Ja.
Genau, und das fand ich halt, damit hat die DTM ja angefangen, dass man einfach den Fan mal ein bisschen mit rannimmt und mal zeigt, du guck mal, du kannst da eigentlich mal reingucken. Und das finde ich halt das Schöne, was du oder was ich an größeren Rennserien komplett vermisse. Und deshalb ist es so ein Thema, warum ich mich noch so ein bisschen dagegen wäre mal, also klar würde ich gerne die Formel 1 mal live sehen, aber man hat halt nicht so den Blick hinter die Kulissen wie in einer DTM zum Beispiel oder auch im GT Masters, wo du auch rankommst.
Ja, ich finde, das müssen sich beide Serien, GT Masters und die DTM auch unbedingt erhalten, diese Fannähe. Also das Paddock muss auf sein und ich erinnere mich noch gut, Nürburgring, da waren ja dann, ich glaube, 20.000 am Tag erlaubt. Und was war das für eine geile Atmosphäre nach dieser scheiß Corona-Zeit, dass wir endlich wieder Publikum im Fahrerlager hatten und endlich wieder Fans im Fahrerlager hatten. Und ich glaube, das hat auch jedes Team und jeder Fahrer genau so empfunden und so gesehen. Ja, und jetzt hoffen wir mal, wir haben noch ein bisschen Zeit bis zum Beginn der DTM-Saison, dass sich das bis Ende April vielleicht, und ich meine, gut, das habe ich letztes Jahr zu dieser Zeit auch schon gesagt, entspannt, was das Thema Covid angeht. Aber ich befürchte, es könnte nach wie vor noch ein schwieriges Thema werden. Und ja, da hoffe ich einfach auf ein bisschen Glück, weil das wäre dann schon toll, wenn wir dann dann spätestens, wenn wir dann aus Portugal mit dem ganzen Zirkus zurückgekommen sind und auch hier in Deutschland fahren mit den Rennen, das wäre schon toll, wenn wir dann auch wieder volle Häuser hätten.
Ja, definitiv. Ja, also
absolut.
Ja. Gerade du, Thorsten, hast du ja auch gesagt, als ihr beim Finale wart auf dem Ring oben, dass die Fans auch mal wieder da waren, sich in der Box sehen lassen haben, mal nach dem Auto geguckt haben. Ist einfach was Geiles, auch für euch dann, ne?
Ja, das ist schöner, wie wenn du, sag ich mal, so ein Geisterrennen fährst, wo ja die Ränge leer sind und ja, du im Prinzip nur die Leute um dich rum hast, die sowieso den ganzen Tag in der Werkstatt sind. Also, ja, Publikum ja. muss sein, das gehört einfach dazu. Das ist wie in jedem Sport.
Ja, es gibt ja auch Rennsportveranstaltungen, bei denen ist es ja noch extremer. Da denke ich an eine meiner Lieblingsveranstaltungen, die ich in diesem Jahr auch wieder kommentieren werde und kommentieren darf. Freue ich mich auch sehr, sehr drauf. Aber das 24-Stunden-Rennen ohne Bratwurstgeruch im Schwalbenschwanz und ohne Fanaufbauten in den Wäldern ist nicht das 24-Stunden-Rennen. Und ich hoffe und hoffe und hoffe inständig, dass wir das bis Mai in irgendeiner Form hinkriegen. Und ich weiß, es wird hinter den Kulissen da hardcore dran gearbeitet, da Lösungen zu finden, die es ja gibt mit Ticketsystemen und mit ähnlichen Geschichten. Da hoffe ich einfach, dass wir wieder das 24-Stunden-Rennen in der gewohnten Form zurückhaben. Was ich genauso auch für die DTM und für alle anderen Motorsportveranstaltungen hoffe.
Ja. Also gerade das 24-Stunden-Rennen, also ich weiß, als kleiner Stöpsel bin ich immer noch auch hochgefahren auf den Nürburgring und tief in der Nacht irgendwie eingeschlafen und zurück nach Hause. Und das ist einfach, also 24-Stunden-Rennen für mich ist auch an der Nordschleife sein, dann mal ins Fahrerlager zu kommen, in die Boxen zu gucken, da rennen dich die Leute über den Haufen, weil sie mit dem Reifen von A nach B rennen. Das ist einfach, das ist irgendwie das 24-Stunden-Rennen halt auch. Und das fehlt komplett, wenn du, ich sag mal, einfach nur auf der Tribüne gegenüber sitzt und das ganze Tohuwabohu da gegenüber dir anschauen kannst.
Ja, definitiv. Die Leute müssen rein ins Fahrerlager, das ist Punkt 1. Aber die Leute müssen vor allen Dingen auch in die Wälder. Und ich kann dann nur, das ist eine Produktion, die mein guter Freund Michel Pate vom Nürburgring TV in der Eifel mit zu verantworten hat. Das ist ein sensationeller Film. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Chameleon heißt der. Da ist sportlich so ein bisschen das unglaubliche Finale 2017, was ich als Kommentator nie vergessen werde, so der Aufhänger. Aber eben auch ganz viel von den Geschichten drumherum, von Charakteren, von Menschen, die da an diesem ja wirklich einmaligen Rennen, denn das gibt's nur in der Eifel, das kann es nur in der Eifel geben, weil die Nordschleife ist die schönste Rennstrecke der Welt und die gibt's eben halt nur einmal. Ja,
genau.
Deswegen, Chameleon, einfach mal auf YouTube googeln. Das ist ein Meisterwerk im Bereich Dokumentation. Ja, und das habe ich mir neulich nochmal so auch schon so ein bisschen in Vorbereitung auf kommenden Mai aufs 24-Stunden-Rennen angeguckt und habe mir dann auch gedacht, Mann, wäre das klasse, wenn wir das wieder hätten. Also einfach nur mal so als Empfehlung. Ich weiß, kennt ihr beiden den?
Ich kenne den, ja.
Ja, ich kenne den auch, ja.
Ja gut, dann ist das schon mal gut. Aber alle, die hören, die den nicht kennen, Kollege Jan Birkenstock hat da ein Meisterwerk geschaffen. Ja, einfach nur mal so als Appetizer, um die richtige Einstimmung und den richtigen Vorgeschmack. Und wenn man es nicht kennt, um das richtige Feeling fürs 24-Stunden-Rennen bekommen, sich das Ding angucken. Wie gesagt, einfach googeln, Chameleon, Nürburgring dazu mit eingeben oder Jan Birkenstock, der Autor des Ganzen. Da wird einem geholfen. Da kriegt man dann an tristen, grauen, dunklen Winterabenden, wie bei mir hier im Moment in Bremen gefühlt eigentlich täglich ist, da kriegt man dann schon ein bisschen Motorsport-Gänsehaut und ja, einfach mal angucken. Das macht richtig Bock. Und auf sowas hoffe ich halt, dass wir das in 2022 wieder haben werden und wieder erleben können.
Ja, definitiv. Ganz kurz ein bisschen Werbung für euch, ne? Ich bin ja mal gespannt, auch wie sich Matthias Killing schlagen wird als Moderator neben dir. Da musst du ihm jetzt aber auch mal nochmal einen Hieb zurückgeben, ne? Ich sag mal so DTM-Finale.
Du meinst, weil er im Auto schneller war als ich?
Ja.
Ja, ich glaube, reden kann ich aber mehr und schneller als ich. Nein, und dann ist es ja so, dass wir unterschiedliche Rollen haben. Also Matthias Killing wird uns in unserem Stream, das ist der offizielle Stream von der Veranstaltung, der dann auch über YouTube und andere Kanäle zu empfangen sein wird. Das ist im Prinzip RTL Nitro, also das gleiche Feed, das gleiche Signal, eben halt mit anderem Personal. Ne? Also Patrick Simon, absolute Expertise. Ne, also freue ich mich auch schon wieder drauf, mit Patrick zusammenarbeiten, wird genauso dazugehören wie Olli Martini. Nur wir sind eben halt in anderen Rollen unterwegs. Also Matthias wird mit Patrick unten in der Boxengasse sein, Interviews und Moderationen und ähnliche Dinge machen. Und ich werde mit den geschätzten Kollegen oben in der Kommentatorenkabine sitzen. Also wir spielen dann eher Ping-Pong miteinander, der Kollege Killing und ich. Das heißt, ich gebe dann an ihn ab oder er gibt dann an mich zurück. Aber freue ich mich auch total drauf. Und ihr könnt mir glauben, Matthias freut sich auch total drauf, weil unser ProSieben Sat.1 Run Racing Produktionschef Kai Salzmann war auf Einladung von mir beim letzten 24-Stunden-Rennen das allererste Mal jetzt mit in der Eifel, nachdem ich ihm vorher immer davon vorgeschwärmt habe, und hat sich das angeguckt. Und der ist auch schon wieder heiß. Wir werden dann sicherlich auch ein bisschen auf unserem Run-Doppel-Racing Instagram-Account einige Stories liefern. Also kann uns nur gut tun, denn der Matthias ist ein absoluter Vollprofi und mittlerweile auch ein absoluter Rennsportexperte. Also ich freue mich vor allen Dingen drauf, dass ich einen weiteren Freund im Kollegenkreis habe, weil das merkt dann irgendwann der Zuschauer am Ende des Tages dann doch, ob die, die da vor der Kamera oder hinter den Mikrofonen rumtouren und über die Ereignisse berichten, sich verstehen oder nicht. Ich glaube, das merkt man.
Ja, definitiv. Das kann ich nur so unterstreichen. Also es macht jedes Mal wieder Spaß, euch zuzugucken, auch wie ihr zwei euch da im Auto alles gegeben habt. Es war einfach mega cool.
Der und ist, das macht halt, es der halt ist halt einfach auch eine ganze Ecke jünger als ich, oder?
Und Karterfahrung, ne?
Ja, Karterfahrung hat er auch, das stimmt. Das ist bei mir schon ewig her. Und ich vermute auch noch, dass er auch noch heimlich trainiert hat. Also Fakt ist, er war auf jeden Fall länger als ich im Simulator. Aber das soll gar keine Ausrede sein. Da geht es ja auch ein bisschen drum, sich zur Not mal eben halt selber ein bisschen auf die Schippe zu nehmen. Und ja, klar. Wer es nicht ausprobiert hat mal, der sollte es dann einfach mal machen. Und ich mache das immer ganz gerne. Also ich fahre ja auch immer noch ganz gerne Motorrad. Am liebsten allerdings mittlerweile auf der Rennstrecke. Und ich glaube, das ist der Respekt, den man haben muss als Kommentator. Selbst vor dem Letzten im Feld. Ne? Also ja. Der ist auf jeden Fall mal definitiv größer, wenn man das mal ausprobiert hat in so einem Auto, was da alles auf einen einwirkt. Also ich hatte ja auch schon mal das Vergnügen, das DTM-Meisterauto von René Rast, also ein Class-One-Auto zu bewegen. Ja, da war mein Goal als allererstes, dass ich das Ding nicht abwürge beim Kurzfahren aus der Boxengasse. Das ist mir gelungen. Ja, und dann habe ich zumindest alles heile gelassen. Und das Gleiche war ja auch das Thema beim BMW M2 Cup Auto. Bloß nichts kaputt machen, weil die Dinger werden noch gebraucht, die wurden noch gebraucht. Und dafür auch nochmal Dankeschön ans Hause To Limit aus Lohne, ganz hier bei mir in der Nähe, die ja den BMW M2 Cup durchführen und organisatorisch und logistisch veranstalten. Dass die uns überhaupt zwei Autos gegeben haben, uns beiden Amateure, und uns da überhaupt haben rumfahren lassen. Dann auch noch ausgerechnet am Dorisring, wo es ja eigentlich überhaupt gar keine Auslaufzone gibt. Das war schon ein tolles Erlebnis. Und gut, ich habe halt verloren. Ich war halt langsamer. Killing war klar schneller. Super. Aber glaubt mir eins, Spaß gemacht hat trotzdem. Ja. Und zwar richtig.
Also selbst beim Zuschauen, ich weiß nicht, wie es dir gegen Thorsten, es war so cool. Also wirklich.
Ja, aber es ist, es ist absolut, wie Eddie das auch sagt. Also auch wir, die quasi von technischer Seite aus die Autos betreuen, haben Respekt auch noch vor dem Letzten im Feld, ja, weil das ist nun mal ein Profisport und das sind jetzt keine Spielzeuge, mit denen du da unterwegs bist, ja.
Ja, ist so logisch, wenn ich das nochmal kurz erklären kann. Also da gehe ich nochmal kurz auf das, also da war ich wirklich auch sehr dankbar, dass ich das überhaupt durfte. Ich meine, wie viele Menschen auf der Welt durften schon mal ein Class-One-Auto fahren? Ja. Genau, nur für ein paar Runden, weil ich glaube, nach 5 oder 6 Runden in Hockenheim fing es dann bei mir an zu regnen. Und da weiß ich aber noch, mein italienischer Renningenieur war auch das erste Mal in meinem Leben im Übrigen, dass ich mit einem Funk im Ohr in einem Auto gefahren bin. Der war dann sehr beeindruckt davon, dass ich den Knopf am Lenkrad gefunden habe und ihm sagen konnte, du hier, Eingangsparabolika, es tröpfelt und wir haben Slicks drauf, was soll ich machen? Ja gut, bin dann halt in die Box gefahren, habe nichts kaputt gemacht. Das war super, das war auch damals mega vorbereitet von Arno Zensen und dem Team Rosberg, weil ich morgens in den Simulator konnte, also in den richtigen Rennsimulator vom Team Rosberg und mich so ein bisschen da rantasten konnte. Und allein für uns Amateure oder für mich als Kommentator, allein die ganzen Eindrücke, die Vibrationen, die Temperaturen, das eingeschränkte Sichtfeld, die Lautstärke, und dann natürlich auch eben so Parameter wie Aerodynamik, mögliche Bremspunkte, Beschleunigung. Also alles, was da auf einen so einprasselt. Deswegen kann ich nur sagen, Chapeau an alle, die das machen. Und da gehört dann eben auch der Letzte dazu. Das sind alles richtige Helden für mich. Und um solche Sinne zu schärfen, schadet das nicht, wenn man dann eben halt mal in einem BMW M2 Cup so richtig den Hintern versohlt kriegt, was Rundenzeiten angeht. Weil das schärft die Sinne und das schärft auch den Respekt für die Sache.
Ja. Definitiv. Also,
und jeder, Thorsten, der da was zu meckern hat, dem kann ich nur einen Tipp geben, ey, erstmal besser machen.
Genau. Ja, das auf jeden Fall, ja. Also, ich habe auch meinen Respekt davor, vor jedem, der da, auch vor euch beiden, dass ihr das da auf dem Norrisring so hingezaubert habt, wenn man das so sagen kann. Aber Thorsten, du hast ja auch zu Hause einen Simulator. Bilder habe ich auch schon davon gesehen. Das ist auch vergleichbar mit einem Simulator, den wahrscheinlich Rennteams haben, oder?
Ja, ja, gut, dafür, die bauen wir ja selbst und mit dem Fokus dahin, ja, dass du halt auch ein Trainingsgerät hast. Also es ist kein Spielzeug, sondern eher ein Trainingsgerät, wo du dann auch Gehkräfte spürst und so weiter. Ja, also kann man abendfüllendes Programm draus machen aus der Definition oder Beschreibung des Simulators, ja.
Ja, guck dir mittlerweile mal im echten Rennsport an. Es geht nicht mehr ohne Simulatorarbeit. Also ich weiß zum Beispiel von Jake Dennis, der ist jetzt aus England nach Deutschland geflogen. Es sind ja immer noch BMWs, die sein Andretti-Team in der Formel E einsetzt, weil er erstmal vor dem ersten Rennen in Saudi-Arabien nächste Woche erstmal mindestens 2-3 Tage Simulatorarbeit macht und dann Montag erst nach Saudi-Arabien fliegt. Aber auch im GT3-Sport, DTM, alles. Ja. Also alle, die jetzt nach Daytona unterwegs sind, da sind ja diverse Airlines mit fast der kompletten deutschen Autorennsport-Elite besetzt gewesen. Und jetzt auch vor Daytona dann, alle sind da im Simulator. Und ich habe davon ehrlich gesagt sehr, sehr wenig Ahnung gehabt bis damals. Das war schon irre. Sag mal ein Beispiel. Die schnelle rechts vor der Mercedes-Tribüne in Hockenheim, die mit einem Class-1-Auto vollging zu dem Zeitpunkt. Und ich glaube, mit dem GT3-Auto auch so gut wie voll geht. Da hätte ich mich nie so auch nur annähernd rantasten können, dass ich da wenigstens im fünften so halbwegs voll durchfahre, wenn ich vorher im Simulator gesessen hätte. Dann hätte ich das nie geglaubt, dass das überhaupt geht. Ne? Also das nur mal so als kleines Beispiel. Und wenn man sich dann auch anschaut, gibt ja auch diverse Beispiele, wo Jungs aus dem Simulatorsport mittlerweile richtige reale Rennfahrer geworden sind. Und stellt euch mal Formel 1 ohne Simulatorarbeit vor. Das ginge gar nicht mehr. Und Da habe ich definitiv Nachholbedarf. Aber da habe ich auch noch mal einen kleinen Tipp, weil wir vorhin ja auch das Hause Schaeffler und Sören und seine gesamte Mannschaft erwähnt haben. Wenn wir denn dann wieder Publikum begrüßen dürfen, unbedingt ins DTM-Fahrerlager und unbedingt in die Schaeffler Hospitality. Da kann man bei Schaeffler eine richtige Challenge machen. Und die Simulatoren, die dir da haben, okay, das sind nicht die ihr, Thorsten, im Rennsport einsetzt. Das ist nochmal ein bisschen was anderes. Aber die sind schon cool genug und das macht schon richtig, richtig Spaß. Also ich war komplett geflasht und beeindruckt davon, was mittlerweile im Simulator alles geht.
Ja, definitiv. Also ich muss dir auch sagen, mein Bruder, der macht das öfter mit allen eingeschalteten Sensoren und Aktoren. Ich habe den größten Teil der Aktorik aus, wenn ich damit fahre, weil hier wird einfach auch übel auf dem Ding. Ja,
ja, das wurde mir, das haben mir auch schon viele erzählt. Also Timo Scheider hat mir das zum Beispiel mal erzählt, dass ihm früher so, also er ist ja einer aus der Generation, der angefangen hat mit Autorennsport, als es diese ganzen Simulatoren noch nicht gab. Der hat relativ lange gebraucht, um sich daran zu arbeiten, weil ihm früher am Anfang auch immer schlecht geworden ist. Ne? Also kann ich bestätigen, es kann da einem schon, je nachdem, was das für ein Simulator ist, ja, so richtig amtlich schlecht werden. Also das gibt's auch.
Ja. Ich bin lieber passiv in der Box.
Ich habe da, das ist eine Zeitfrage. Am liebsten hätte ich so ein Ding auch zu Hause. Aber gut, wenn das alles so läuft, wie ich mir das vorstelle, dann werde ich nicht allzu viel Zeit haben und da ist dann an Simulatorarbeit nicht zu denken. Aber ich kann natürlich verstehen, wenn man Profi-Rennfahrer ist. Also Philipp Eng fällt mir da spontan ein, aber auch die beiden Van der Lendes oder Martin Tomczyk hat auch ein amtliches Gerät. So, eigentlich alle, die ich kenne. Ja, also gibt nichts Besseres, gerade nach so einer Winterpause, was es da mittlerweile für Möglichkeiten gibt, das ist sagenhaft. Und ich glaube, Thorsten, korrigier mich, du weißt es technisch sicherlich besser. Ich glaube, das ist Ende der Fahnenstange noch gar nicht erreicht. Ne?
Definitiv, also da ist noch sehr viel Luft nach oben.
Vor allen Dingen, was ich auch interessant finde, wo wir auch gerade wieder Schaeffler haben, so ein Lenkrad, was man hier zu Hause hat, also ich habe jetzt nur ein Lenkrad hier und mache dann Simracing und dann gehen wir rüber Richtung Schaeffler Paravan. Das ist ja eigentlich so ein bisschen wie so ein Steering Wheel, was wir zu Hause haben, oder? Weil es sind ja auch elektrische Signale, die dann letztendlich dazu führen, dass ich einen Lenkwinkel eingebe.
Ich sag mal korrekt.
Okay.
Da hält sich der Techniker bedeckt.
Ja, genau. Ja, wollen wir gar nicht länger oder ins Detail gehen, aber ich finde es halt so faszinierend, was mittlerweile alles möglich ist und was auch Timo Glock gesagt hat, dass diese Signale überhaupt wieder zurückgebracht werden, dass ich ein Feedback vom Reifen oder von der Lenksäule zurückbekomme über Signale ans Lenkrad, ist schon faszinierend. Also
ja, ich weiß nicht, weil wir ja ein bisschen zurückblicken, ob ihr das gesehen habt am Red Bull Ring mit dem Schaeffler-Fahrzeug, was dann aus dem Simulator, ich glaube aus 80 Kilometer Entfernung aus Graz gefahren wurde.
Der Remote Run, ja.
Richtig, der Remote Run. Komplett irre, was da alles geht. Und ich bin mir auch relativ sicher, und das ist ja auch ein großes Thema für die DTM in der Zusammenarbeit mit Schaeffler, dass da in Sachen, nennen wir es jetzt einfach mal Elektronik oder DTM Elektro oder wie auch immer, da wird noch so richtig was kommen. Also da bin ich jetzt schon ziemlich sicher. Ich habe jetzt neulich so ein paar Informationen zum Beispiel bekommen fürs neue Formel E Gen 3 Auto. Der Apparat soll über 300 km/h Topspeed haben mit nochmal verbesserter Batterieleistung. Aber das ist ja nur das eine. Diese anderen Hilfssysteme wie Schaeffler Paravan, die Lenksysteme und, was da alles noch kommen wird. Ich glaube, auch dafür ist die DTM eine geile Plattform, um eben solche Sachen wie letztes Jahr ja geschehen mit 3 Autos auszuprobieren.
Ja, definitiv. Und da fällt mir immer wieder der Spruch ein, vieles, was im Rennsport getestet wird, finden wir später auf der Straße wieder.
Ja, und wir haben ja dann am Ende der Saison auch eins der Autos mit der Lenkung. Ne? Ich erinnere nur an den Mercedes. Wir haben ein Auto am Podest gehabt. Ja. Geil, ja. Klasse. Ja.
Wobei, ja, da musst du jetzt einhaken oder das anders sehen. Also die Schaeffler-Paravan-Technik ist schon längst auf der Straße. Also es gibt ganz viele behindertengerechte Fahrzeuge, die mit der Lenkungseinrichtung, also mit der Lenkungseinheit schon ausgestattet sind, wo aber die Eingabegeräte, beispielsweise ein Joystick oder etwas anderes sind, was die eingeschränkte Person dann bedient.
Ja, aber ich glaube, wir sind da auch überhaupt nicht mal weit von weg, dass das serienreif ist.
Nee, glaube ich auch. Weil zumal du hast ja auch ganz andere Ansprüche jetzt im Motorsport an dieses System als im Straßenverkehr.
Ja, definitiv. Also, dass das jetzt in den Motorsport gegangen ist, ist halt einfach auch ein Belastungstest. Ja, was das System noch kann. Und es bringt natürlich auch Vorteile für die Zukunft. Ja.
Ja, definitiv. Also ich glaube, da wird noch viel, viel kommen und da ist das, wie ihr beide auch schon sagt, das Ende der Fahnenstange ist da noch lang nicht erreicht, bin ich auch fest der Meinung. Spann jetzt mal wieder den Bogen zurück zur DTM und wir kommen mal gerade ans Anfang der Saison. Wir waren in Monza, einfach eine geile Rennstrecke und ein geiler Auftakt gewesen Und da fing das ja schon so ein bisschen an. Liam Lawson, Rennen 1 hat er gesiegt und dann Kelvin van der Linde an seinem Geburtstag im Rennen 2. Also ein Auftakt, der für die Serie mehr als gelungen war, meiner Meinung nach. Und da kam ja schon im Rennen 1 so ein bisschen das Thema auf Boxen, Stops. Da wird der ein oder andere machen andere Choreografien. Ferrari und Mercedes, da war die Radmutter an der Felge, da kann man das besser machen oder die können das besser machen, sind schneller. Und dann kam ja dieses ganze Thema
Homologation, schwierig.
Ja, bitte. Ja. auf. Und das ist ja dann letztendlich ein bisschen schwierig, in der Saison das Ganze zu ändern. Frage da an Thorsten, ist es wirklich das oder könnte man auch rein theoretisch sagen, nö, ändern wir jetzt?
Also es gibt verschiedene Themen. Zum einen wird ein technisches Reglement eines Veranstalters homologiert über die entsprechende regulierende Behörde, also die FIA zum Beispiel. Das heißt, du hast dort ein technisches Reglement, das ist irgendwie definiert, dass deine Fahrzeuge, die da fahren dürfen, das kannst du nicht so einfach unterjährig unter der Saison ändern. Da kannst du über Bulletin leichte technische Änderungen machen. Und dann gibt's auf der anderen Seite die FIA-Homologationen der Fahrzeuge. Da kann oder diese Homologation wird immer durch einen Hersteller veranlasst. Bevor ein Hersteller ein Teil homologiert, geht das durch 1000 Tests. Da werden tausende Testkilometer gefahren, bevor ein Hersteller, der muss das ja verantworten, dass er so ein Teil aufs Auto packt. Ja. Und Audi zum Beispiel, die bauen ihre Felgen nicht selbst. Ja. Die bauten BBS oder ein anderer Hersteller. Und das ist ja ein riesen Entwicklungsprozess, der dahinter steht. Und da kannst du nicht mal einfach so eine Felge mit einer eingeklemmten Radmutter homologieren. Das geht nicht. Ja? Und die Felge vom Mercedes passt auch nicht auf ein Audi. Ja? Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie du dann so etwas machen kannst. Beispiel ist jetzt der Evo 2, der jetzt kommt von Audi. Das ist eine Evolutionsstufe. Die wird komplett homologiert als eigenständige Homologation. Dann gibt es Optionen und Varianten. Variante wäre zum Beispiel Sprint und Endurance. Ja, muss aber alles wieder vom Fahrzeughersteller kommen. Ja, also das ist eine Sondersendung Homologation, würde ich sagen.
Ja. Kann man ganz einfach erklären. Das ist im Grunde genommen wie TÜV. Wie TÜV bei einem Straßenauto. Also du gibst, bevor du ein Auto in den Laden stellen kannst, muss das ja auch von einer TÜV-Behörde oder irgendwas Ähnliches abgenommen werden und für den Straßenverkehr zugelassen werden. So, in dem Falle GT3-Autos reden wir über Kundensportfahrzeuge, die weltweit von Audi, um mal bei Audi zu bleiben, oder von Ferrari, Mercedes oder Lamborghini oder sonst wem oder Porsche verkauft werden an Kundensportler. Und vorher wird das Auto abgenommen. Und so, dann kannst du aber nicht mal eben einmal, nur weil ein italienisches Team wie AF Corse dann eine neue Choreografie hatte und eben den Vorteil dieser auf der Felge angebrachten Radmutter, die ja Mercedes auch hat, dann geschickt ausgenutzt hat, das kannst du nicht mal eben so ändern. Das ist dann eine Frage des Reglements, ob du die Boxenstopp-Choreografie änderst. Und ich kann euch aus sicherer Quelle sagen, es wird Veränderungen geben, auch an der Boxenstopp-Strategie und an den Möglichkeiten, was da erlaubt ist, um das Ganze fairer zu machen und eben diesen Zeitvorteil, den sich da manche Teams erarbeiten konnten, ja, um den auszuschließen. Also, aber nochmal, das war das erste Jahr mit GT3-Autos in der DTM. Da ist viel drüber geredet worden, über diese Geschichten. Sage ich gleich auch noch das andere Thema, auch das Thema, was dann letztendlich die Meisterschaft entschieden hat, nämlich das Thema Stallorder. Auch das ist auf dem Prüfstand und auch da wird es Veränderungen geben, die dem Publikum den Sport näher bringen werden und die für mehr Chancengleichheit sorgen werden.
Ja. Ja gut, aber da gibt's ja aus der Vergangenheit ganz, ganz viele Beispiele. Greifen wir mal ein bisschen rum von der DTM, zum Beispiel in den Bereich Le Mans. Ja, Da wurde damals von Joest und Audi auch so viele Dinge, die als Reglementlücken waren, die wurden dann in einer Saison ausgeführt. Beispielsweise hat Audi irgendwann mal in einem Rennen einen kompletten Hinterwagen gewechselt, weil das einfach schneller ging als ein Getriebe. Das heißt, man hat am Monocoque hinten den kompletten Hinterwagen mit Fahrwerk, mit Motor, mit allem drum und dran ab, neuen dran, Kabel verbunden, festgeschraubt und das Auto war in einer halben Stunde wieder auf der Strecke. Wurde also dann irgendwann unterbunden im Reglement. Aber es war vorher eine Reglementlücke, die hat man ausgenutzt, ist so.
Kann ich euch sagen, gibt's in meinem anderen Motorsport, Lieblingssport in der MotoGP auch immer wieder diese Diskussionen. Da sind zum Beispiel die Reglementslücken am weitesten ausdehnen oder die Lücken im Reglement überhaupt finden. Das sind die Herrschaften um Gigi Dallinia bei Ducati. Die finden da immer wieder eine Lücke, sei es irgendein kleines Flügelchen vor dem Hinterrad oder was auch immer, oder das Absenken des kompletten Motorrads im Beschleunigungsbereich. Da muss man erstmal drauf kommen. Das wird es aber, glaube ich, im Motorsport immer geben. Nur wenn ich mir überlege, wie viel Angst wir alle vor der Balance of Performance hatten, vor der DTM-Saison 2021, und wenn ich mir dann angucke, wie ausgeglichen das Feld war, wie oft wir alle startenden Fahrzeuge innerhalb einer Sekunde im Qualifying hatten und basierend dann auf dem Finale, so schlecht kann das alles nicht gewesen sein, also die Einstufung der Autos, die man ja aufgrund der verschiedenen Fahrzeugkonzepte, und das macht das Ganze ja so schwierig, einfach machen muss, um eine Chancengleichheit herzustellen. Also das ist exzellent gelungen im ersten Jahr. Da haben die Kollegen aus Österreich wirklich einen klasse Job gemacht. Denn sonst wäre das nicht so spannend, sonst wäre das nicht so eng und sonst wäre das nicht so geschlossen gewesen.
Absolut. Also definitiv. BOP-Thema absolut gelungen. Ja, also außer Frage, Eddie.
Ja. Aber jetzt nochmal zurück. Als Team, du musst und willst doch auch alles versuchen, um irgendwo auch vorne mit bei der Musik zu spielen. Und dann suchst du doch auch wirklich nach den Lücken und denkst dir, na gut, hier kann ich vielleicht was versuchen, da kann ich was vielleicht versuchen. Das ist aber auch doch von deinen Vorgesetzten dann irgendwo aber auch gewollt, weil die wollen ja, dass du mit allen Mitteln dafür kämpfst, dass du das Ding vielleicht gewinnst.
Ja, definitiv, aber da sind wir wieder beim Thema Balance of Performance, und das ist für mich ein wirklich richtig schlüssiger Schritt gewesen von Gerhard Berger und der ITR, dass sie mit den gerade schon angesprochenen Jungs von AVL, Jungs und Mädels, Michael Resel, der ITR-Technikchef, der hat da schon alles richtig gemacht, weil die haben so optimierte Systeme, so erfahrenes Personal, was sich im GT3-Sport auskennt. Das ist wirklich sensationell, was die für einen Job gemacht haben. Und dieses Angleichen der Leistung mit den Parametern Gewicht, Höhe, Lufteinlass, Ladedruck, was es da alles gibt, das ist denen wirklich sensationell gelungen. Und ich habe mit Alan Lohr viel zu tun gehabt, auch in dieser DTM-Saison, weil wir kennen uns ja auch schon länger. Die Software, mit der AVL da arbeitet, die nennt sich VSM Race im Übrigen, wieder verschiedene Fahrzeuge und Antriebssysteme miteinander verglichen werden. Das hat perfekt gepasst für die DTM. Und deswegen ist mir da um die Zukunft nicht bange. Also da können ruhig noch ein paar Hersteller, wie jetzt ja für 2022 mit den Porsches, die dazukommen, die können da ruhig kommen. Die werden das von AVL schon hinkriegen, dass das wieder eine äußerst spannende und spektakuläre Saison wird. Und das gehört halt, wie gesagt, durch die vielen verschiedenen Fahrzeugkonzepte im GT3-Sport einfach dazu.
Gut, haben sie ja auch gezeigt, ne? Wir hatten ja eine Porsche auf dem Nürburgring auch zu Gast. Und da hat es ja auch schon durchaus super gepasst, ne?
Definitiv.
Ja. Eddie, du hast es gerade eben angesprochen, dieses Duell Liam Lawson gegen Kelvin van der Linde. Ein viel diskutiertes, zerrissenes Thema auch irgendwo, was den Höhepunkt gefunden hat, letztendlich beim Saisonfinale ja auf dem Norrisring. Und naja, also klar, es war wirklich, wirklich hartes, hartes Racing von Kelvin van der Linde, was er da an den Tag gelegt hat. Aber auch da nochmal, meiner Meinung nach, du willst doch als Rennfahrer, wenn du den kleinsten Fitzel an Chancen siehst, das Ding irgendwie zu gewinnen, dann legst du doch auch alles auf eine Karte und sagst, so, und jetzt versuche ich das.
Ja, klar. Also ich meine, ich glaube, Kelvin van der Linde hätte einen schönen Tritt in den Hintern bekommen, wenn er es nicht probiert hätte, weil was soll er machen? Er muss es ja probieren. Okay, die Ausführung war dann eher bescheiden. Ich bin mit Kelvin van der Linde, das ist auch kein Geheimnis, gut befreundet, aber mag auch Liam Lawson sehr und kenne ihn auch sehr gut. Das ist ja immer so ein bisschen das Problem. Aber ich glaube, ich habe das damals im Kommentar deutlich gemacht. Das war ein Fehler von Kelvin van der Linde, definitiv. Ja. Aber hey, wir reden immer noch über Racing. Das ist das, was wir sehen wollen, dass Liam Lawson am Ende derjenige gewesen ist, der dann ja wirklich das größte Pech dann dabei hatte, durch dieses übermotivierte Manöver von Kelvin van der Linde, was einfach nicht gut gehen konnte. Aber ich betone es nochmal, es war seine eigene einzige Chance, er musste das irgendwie so probieren. Ja, und am Ende hat dann Maximilian Götz halt die Meisterschaft geholt. Aber wenn man sich über den Saisonverlauf das Ganze so anguckt, dann ist vielleicht am Ende des Tages, also das ist das, was ich glaube, sagen zu können, und ich glaube, so habe ich es am Norrisring auch kommentiert, der am konstantesten war über die gesamte Saison, und nicht mit dem einen oder anderen Ausreißer nach oben oder nach unten. Der ist am Ende Meister geworden. Ob das jetzt dann durch die Hilfe der Kollegen Lukas Auer und Philipp Ellis passiert ist, ja klar ist es durch die Hilfe der beiden Kollegen passiert. Aber unverdient ist es nicht, weil Maximilian Götz war über den Saisonverlauf der ausgeglichenste und konstanteste. Vielleicht nicht immer der schnellste, ja, aber trotzdem ein verdienter Meister. Wobei ich sowieso der Meinung bin, dass alle vier, weil wir wollen ja Marco Wittmann im BMW M6 in der Abschiedssaison nicht vergessen.
Ja.
Für mich hätten alle vier, also das war für mich vor dem Norrisring-Wochenende schon klar, egal wer von den Vieren den Titel holt, der hat es am Ende auch verdient. Egal wer und egal wie. Ja, und letztendlich muss einer Meister werden, genauso wie auch einer Letzter werden muss in so einem starken Feld. Ja. Und das macht auch den Reiz der DTM aus.
Definitiv. Also, ja, ich finde halt auch, dass, klar, ist Liam Lawson dann geknickt und sagt dann vielleicht das ein oder andere Wort, was dann aus der Emotionalität irgendwo rauskommt. Aber auch das bringt das Ganze ja irgendwie dann so nahbar und dann denkt man sich, ach guck mal, das sind auch alles irgendwie nur Menschen, die da gerade Rennen fahren und nicht die vorher nochmal irgendwo hingehen und dann einen abgeschriebenen Text irgendwie vorlesen oder ablesen, mehr oder weniger, ne?
Ja gut, aber auch das ist ein Part des Rennsports, also für mich eine der absoluten Rennsport-Szenen des Jahres. Die faire Gratulation von Lewis Hamilton an Max Verstappen nach dem Formel-1-Finale.
Ja.
Ich glaube nicht, dass Max Verstappen, wenn es umgekehrt gelaufen wäre, das so hingekriegt hätte, wie stilvoll und respektvoll Lewis Hamilton das tatsächlich gemacht hat. Also er ist sofort hingegangen, obwohl er natürlich eine unglaubliche Krawatte gehabt haben muss und hat fair Max Verstappen zum Weltmeistertitel gratuliert. Das schafft sicherlich nicht jeder, da ich, wie ich schon gerade eben erwähnt, große Sympathien hege für Liam Lawson und auch für Kelvin van der Linde. Hat es mich sehr erleichtert, ein paar Tage später, dass die beiden miteinander telefoniert haben und die beiden reden wieder miteinander und die beiden mögen sich auch. Also das sind zwei großartige Rennfahrer. Das kann dann schon mal passieren. Gerade wenn wir dann kommen, direkt nach dem Rennen mit unseren Kameras, da kann das dann schon mal sein, dass man dann in der Emotion mal was Falsches sagt oder das Ganze falsch beurteilt. Aber hey, das ist doch das, was wir Fans wollen. Das ist doch das, ja, was wir haben wollen. Das ist doch das, wo wir jahrelang auch immer nach gebettelt haben und geschrien haben. Hey, wir brauchen Charaktere, wir brauchen Typen, wir brauchen Glock Paffett, wir brauchen sowas. Ja, und jetzt haben wir es gehabt und von daher Schwamm drüber. Das wird den beiden so in der Form sicherlich nicht nochmal passieren. Aber ich bin letztendlich froh, dass es solche Typen und Charaktere gibt, weil das macht den Sport letztendlich aus.
Ja. Definitiv, kann ich nur zustimmen. Du hast es ja kurz angesprochen, auch dass dann aus diesem ganzen Duell Liam Lawson, Kelvin van der Linde, ist ja dann Maxi Goetz letztendlich Meister geworden. Auch viel diskutiert mit der Mithilfe seiner Kollegen, aber auch da, hey Leute, irgendwo ist es nichts Neues. Was mir sofort in den Kopf gekommen ist in der Situation, du hattest es ja dann kommentiert, oh, der ist nur noch 4-5 Sekunden weg. Ja, also klar, irgendwo lässt er ihn natürlich durch, das ist eine Markengeschichte. Da ist mir in den Kopf gekommen, Ferrari Formel 1 2002 in Österreich.
Let Schumi. Michael pass for the championship.
Ja, bitte. Also, es ist doch irgendwo normal. Ja, das ist der eigene Markenkollege und dass du das nicht verbieten kannst, ja.
Ja, es wird dran gearbeitet, wie gesagt, von Seiten der ITR. Da wird es einen Passus geben, der solche Sachen ausschließen soll. Aber letztendlich sind es AMG-Fahrer, die da auf 1, 2 und 3 lagen. Und natürlich sind Lukas Auer und Philipp Ellis Profis. Und natürlich wissen die genau, dass es um die Meisterschaft geht. Und ja, was macht man dann als AMG-Fahrer, wenn man das genau weiß? Ich meine, oder umgekehrt, drehen wir es mal um. Was glaubt ihr, was die AMG-Chefetage zu Lukas Auer gesagt hätte, wenn er das nicht gemacht hätte? Thorsten, ja. Was meinst du?
Ja, gut, der hätte vielleicht dann Kreventik gefahren, ja.
Ja, oder was auch immer.
Ja, nein, aber klar, sicher. Du kannst das, denke ich, nicht unterbinden, weil auch dann, wenn es einen Passus gibt, dann wird es vorher irgendwelche Besprechungen geben, wo dann, die haben alle einen Kopf, ja, und auch wenn der Helm drauf sitzt und der Schalter gedrückt ist vielleicht, da gibt es immer noch mal eine Etage drüber, wie du schon sagst.
Ja, und dann kennen die sich auch alle und die meisten mögen sich auch. Und sowas gehört dazu. Und ja, ich will jetzt nicht so weit gehen, dass ich sage, schlechte Nachrichten und Diskussionen und so, also hier, only bad news are good news. Der Meinung bin ich nicht. Aber es ist natürlich drüber geredet worden. Und lasst uns mal ein bisschen nach den guten Erfahrungen jetzt von 2021 auf die ITR, auf die DTM-Organisation vertrauen. Die werden sich, und ihr habt ja alle auch in Erinnerung, wie schwer genervt Gerhard Berger von dem Ganzen war, die werden sich was einfallen lassen und das wird ganz gut werden, da bin ich sicher. Ne? Ihr dürft nicht vergessen, mein Freund und DTM-Champion und sehr geschätzter Expertenkollege Martin Tomczyk ist jetzt auch einer, der im Lager der ITR ist, zuständig für die Trophy als Serienmanager. Damit haben sie also wirklich eine richtig sensationelle Rennfahrerexpertise da auch im Team. Also da wird schon was kommen.
Ich möchte auch nicht in deren Haut stecken. Also definitiv nicht, Eddie. Ja, aber wie du das eben auch schon gesagt hast, auch die Fahrer haben ja Respekt untereinander. Viele sind miteinander befreundet, sogar markenübergreifend. Ja, viele reisen zusammen, wenn es dann nach Daytona, Bathurst oder wohin auch immer geht. Ja, das ist ja eine Familie.
Und nochmal ein Vergleich. Guckt, wir diskutieren jetzt darüber und das ist dann letztendlich jetzt richtig hochgekocht beim Saisonfinale. Ja, warum? Weil beim Saisonfinale halt zwei andere AMG-Mercedes-Fahrzeuge aus zwei unterschiedlichen Teams eben halt Maxi Goetz vorbeigelassen haben. Aber überlegt mal, wie das früher war, auch in der DTM. Da gingen solche Spielchen ja schon zu Saisonbeginn los. Also ich bin als Kommentator jetzt heilfroh mit dem Verlauf der vergangenen Saison, dass das erst am Ende der Saison beim Finale, beim letzten Rennen passiert ist. Es gibt und gab Rennserien, wo das die ganze Saison über so ist, wo das in jedem Rennen so ist, dass einer den anderen vorbeilassen muss und ähnliche Dinge. Das haben wir, finde ich, in der DTM GT3 Saison Nummer 1 nicht gehabt. Und von daher finde ich, war das eine klasse Saison und jetzt sollten wir mal, ich gucke dann immer gerne nach vorne, mit dem ewigen Gemecker aufhören, sollten die Saison 2021 als sensationell gute Basis für eine noch bessere Saison 2022 nehmen.
unterstreiche ich so und bin da ganz bei dir. Das schnappe ich jetzt direkt mal auf, Eddie, denn wir gehen mal in die kommende Saison. Liam Lawson, der wird ja jetzt letztendlich nicht mehr dabei sein. Aber dafür ist ein Experte neben dir, Eddie, weggesprungen, ist jetzt wieder im Auto. René Rast, der wird jetzt also wieder mit Abt zusammen angreifen. Und mit René Rast und Kelvin van der Linde wird jetzt zusätzlich noch Ricardo Feller, der GT Masters Champion, ebenfalls mit ins Lenkrad greifen. Und du, Thorsten, kennst du ja auch. Ich glaube, das ist wirklich von Abt mal eine richtige, ordentliche Ansage an die restlichen Jungs, die da dann an den Start gehen, oder?
Also ich war baff, als ich heute die Info von Ricardo gehört habe. Ja, das ist eine Hammerkonstellation, ja, definitiv. Wobei René da ein Video-Statement abgegeben hatte, ich glaube am Freitag, und sich fast verplappert hätte mit der dritten Person.
Das stimmt.
Das fand ich auch sehr witzig, ja. Also da. Ja. Aber umso gespannter war ich, wer die dritte Person ist, und umso platter war ich, wer es ist, ja. Und dann gibt's da ja auch noch technische Unterstützung oder beziehungsweise auch wie soll ich sagen, Marketingunterstützung aus unserer Heimat, nämlich die Scherer-Gruppe ist auch noch Sponsor bei Abt.
Stimmt, ja. Auf dem Auto von Feller, ja, stimmt, habe ich auch gesehen, ja.
Unabhängig von den Sponsoren ist es einfach ein geiles Line-Up, aber das wird ja nicht alles bleiben. Also der Name Preining fiel vorhin ja auch schon, Timo Bernhard, also auch die Namen, die da hinter den Kulissen dazukommen, mit Manuel Reuter, mit Timo Bernhard. Und das ist ja auch heute der BMW-Fahrerkader bekannt gegeben worden. Da munkelt man, dass 4 Autos kommen mit dem neuen BMW M4 GT3. Da darf man auch gespannt sein, wer da dann letztendlich fahren wird. Ich glaube, da kommt noch einiges an Fahrernamen. Und ich meine, das haben wir jetzt in der Saison 2021 auch schon gesehen. Wie gesagt, wie oft hatten wir Qualifying, wo wir alle Autos innerhalb einer Sekunde hatten? Wenn das so weitergeht mit den Autos, die dazukommen, mit Porsche als Marke, die dazukommt, ja, wie gesagt, ich freue mich jetzt schon total. Und ich wiederhole es nochmal, ich kenne auch nur Gerüchte aus der einen oder anderen Ecke, aber es wird noch ein bisschen dauern, bis wir alle Autos und alle Fahrerpaarungen fix haben. Aber da werden noch ein paar Kracher kommen. Und ich weiß von René Rast, dass der allergrößten Respekt hat und da komplett von ausgeht, dass das auf jeden Fall nicht mal eben so im Vorbeigehen zu machen ist, dass er DTM-Titel Nummer 4 holt. Also der kennt die Jungs ja vor allen Dingen auch gut, weil er ja im Grunde genommen eine Geschäftspartnerschaft hat, auch mit Kelvin van der Linde, weil er mit Dennis Rostek zusammen die Pole Promotion Agentur hat und betreibt, die sich um Sheldon und Kelvin van der Linde und um Niki Thiem kümmert. Mhm. Der weiß, wie schnell die sind. Ne? Ja, und dass da jetzt noch ein drittes Auto aus dem Hause ab dazukommt. Im Grunde genommen haben wir ja da 3 verschiedene Rennfahrergenerationen. Rast, ja. Van der Linde, ja, und den letztjährigen Sieger des ADAC GT Masters. Also viel geiler geht's ja eigentlich nicht.
Richtig, ja.
Ich bin wirklich auch gespannt, was die Saison 22 so bringt. Bin ja so ein kleiner Porsche-Sympathisant, von daher bin ich extrem froh, dass sich Porsche jetzt dazu, oder dass Porsche jetzt in der DTM mit dabei ist. Und naja, wir haben das Nürburgring-Rennen gesehen, da haben sie schon mal ein kleines Ausrufezeichen hinterlassen, und auch der neue BMW, das haben wir jetzt auch im letzten Podcast besprochen mit Dennis Ferlemann, wo wir in Dubai geschaut haben, wie sich der BMW so geschlagen hat. Da gibt es noch ein paar Testkilometer, die vorher mit dem neuen Auto gefahren werden und dann irgendwann in der DTM auch zum Einsatz kommt. Und das wird auch gar nicht mal so ja, unspannend werden.
Das wird super spannend werden und ich glaube, dass wir zum Thema BMW M4 GT3, von dem wir alle, die ihn schon bewegt haben, ich hatte Kontakt zu Jens Klingmann, ich hatte Kontakt zu Philipp Eng, also alle, die das Auto schon gefahren sind, sind schwer begeistert. Das wird ein Step vorwärts, bin ich ganz sicher. Ja, und erinnert euch nochmal dran, was Marco Wittmann mit dem alten M6 gemacht hat letzte Saison. Da kommt schon noch ein bisschen was. Wir werden aber, glaube ich, was die Einordnung der Qualitäten des neuen BMWs angeht, nach dem 24-Stunden-Rennen von Daytona, wo sie ja mit absoluten Kracherfahrern auf den Autos unterwegs sind, da werden wir, glaube ich, ein bisschen mehr wissen als nach dem Rennen in Dubai.
Das stimmt. Ja, wobei ich denke, dass wir, dass das Auto außer Frage steht, dass es ein DTM-Rennen übersteht. Also vielleicht haben die noch die ein oder andere Nuance, was sie bei einem Langstreckenrennen machen müssen, aber für ein Sprintrennen, also, ist schon geil. Also muss man sagen, Chapeau, ja. Im Vergleich zu dem M6 ist es nochmal eine andere Kategorie.
Ich habe den M6 auch immer so ein bisschen verglichen mit dem Bentley, so ein großes Auto, bisschen behäbig, was es ja dann letztendlich gar nicht war, aber
Der M4 GT3 jetzt ist von Abmessung her sogar noch größer.
Ja. Ja, aber es sieht nicht so aus. Es ist nicht so ein, ja moin, hier bin ich, ja, sondern es ist ein schnittiges Auto, was auch in dieses GT3-Segment irgendwie ein bisschen besser reinpasst, meiner Meinung nach.
Ja, gut, aber das Aussehen ist ja nicht immer alles. Aber technisch gesehen ist das Auto ein Riesenmeilenstein gegenüber dem M6.
Gut, ist auch jetzt dann auf dem neuesten Stand der Technik, ne? Ja, also das soweit zu unserem Saisonrückblick und dem kleinen Ausblick in Richtung 2022. Es hat echt super viel Spaß gemacht mit euch beiden. Bedanke mich da recht herzlich.
Immer gerne. Können wir gerne nochmal machen irgendwann in der Saison, wenn wir ein bisschen mehr wissen.
Von mir aus auch, ja. Also da bin ich auch dabei.
Ja, also ich hänge mich ja da dran, ne? Da kenne ich ja nichts.
Ja, mach das.
Ja, Mensch, also nochmal herzlichen Dank, Eddie. Herzlichen Dank, Thorsten. Thorsten, wir hören uns natürlich nächste Woche wieder. Und da haben wir dann auch nochmal einen Schmankerl für euch. Jetzt erstmal euch einen guten Start in die Woche. Und wir hören uns dann beim nächsten Podcast wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.
Ciao, ciao.
Tschüss.